Hallo liebe Hörer zur 139. Episode des Videospielfreunde-Podcasts. Und heute muss ich mir ganz viel Mühe geben, nachdem Chris beim letzten Mal meine bescheuerte Anmoderation mit reingeschnitten hat. Deswegen bloß nicht verhaspeln. Und
stehst unter Beobachtung.
Herzlich willkommen, Carsten.
Hallo, ja, schon hat mich schon enttarnt quasi. Ja. Durch Zwischenrufe, durch Blöde.
Qualität hört man einfach raus. Das ist einfach, ne? Ja, und hallo Chris.
Ja, hallo, Mann. So lange nicht gesehen. Wieso sitze ich eigentlich so, tief?
Wissen wir nicht. Wir hören dich auch ganz leise nur. Deine Technik ist heute wieder sensationell. Aber der Mann hat ja einen höhenverstellbaren Schreibtisch und kann sich sowas erlauben.
So. Besser.
Besser. Grüße gehen raus an Dennis. Der ist, glaube ich, arbeiten. Schrägstrich, morgen kommt ein WoW-Patch. Vielleicht muss er sich da auch noch vorbereiten.
Nein, um Gottes Willen.
Nein, nein. Er entschuldigt sich, der muss leider noch arbeiten und das Bruttosozialprodukt nach oben ziehen und Krankenkassenbeiträge erarbeiten.
Genau.
Schön, ne?
Ich würde sagen,
wir fangen heute an mit den Hausaufgaben als allererstes. Ja. Und das machen wir ganz schnell und ganz kurz. Also, wie immer, ihr wisst, wir sind 100% kostenfrei und kostenlos und Paywall und Sponsoren und werbefrei. Wenn wir hier irgendwas empfehlen, dann nur, weil wir selber drauf reingefallen sind oder selber davon völlig überzeugt sind. Ihr könnt uns supporten, indem ihr uns Sterne gibt und Bewertungen gibt auf allen Kanälen, Spotify, Apple, wo auch immer ihr uns findet. Und wenn ihr richtig Adam Helm habt, dann geht ihr nach Patreon, macht da so ein kleines 1 oder 3 Euro Abonnement und damit helft ihr dem Chris, seine Rechnung bei unserem Podcast-Hoster zu bezahlen.
Genau.
Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, Instagram, Videospielfreunde, oder per E-Mail info@retrotastisch.de. Habe ich was vergessen, Jungs?
Haben wir? Nee, ich glaube, das war's alles.
Das war's, ne?
Ja, doch, das sieht gut aus. Fax, aber das Fax ist gerade ausgeschaltet. Also das geht.
Das ist ausgeschaltet.
Nicht. Ja.
Und dann fangen wir direkt mal an. Wir steigen heute so ein bisschen in die kunterbunte Welt ein. Wir bereiten noch eine coole Folge vor. Und das haben wir gesagt, das machen wir aber zu viert. Deswegen gibt's heute so ein bisschen abgespecktes Programm für euch. Aber ihr wisst ja, ne, wie immer, mit viel Meinung und wahrscheinlich schweifen wir massiv und episch ab. Nee, schauen mal. Wir starten rein mit einem ganz entspannten zuletzt gespielt, / zuletzt geguckt und werden dann wahrscheinlich in die böse Welt des Modellbaus abgleiten, denn Chris und ich waren am Wochenende auf der Intermodellbau in Dortmund und da will ich jetzt nicht vorgreifen, deswegen frage ich mal, Chris, was hast du zuletzt Schönes gespielt?
Seid ihr böse auf mich, wenn ich sage nichts? Also nichts Neues, sage ich mal so. Also eigentlich habe ich gar nicht gespielt tatsächlich. Ich habe an meinem Spiel gesessen und gebastelt. Das ist das, was ich halt aktuell mache. Ich warte auf Spiele. Also ich hatte das schon angeteasert. Hier das James-Bond-Spiel möchte ich mir gerne holen. Und da war noch irgendeins, aber ich weiß jetzt gerade nicht welches. aber aktuell gibt es tatsächlich für mich nichts zum Spielen, außer selbst ein Spiel zu bauen. Was gerade.
Wir können ja mal, die Leute fragen sich bestimmt schon, was baut der da eigentlich? Wir machen vielleicht mal eine kleine 20-minütige Podcast-Exkursion demnächst, damit du mal vielleicht den Leuten erklärst, was du da eigentlich für einen Blödsinn baust.
Ja, kann man gerne nochmal auffrischen. Ich habe das ja mal vor 100 Folgen gefühlt ja mal erwähnt gehabt, aber seitdem ist ja wieder viel Zeit ins Land gegangen.
Ja, Carsten.
Und viel passiert. Zuletzt gesehen und zuletzt gespielt, soll ich jetzt auch so sagen, was ich zuletzt geguckt habe?
Mach mal erst zuletzt gespielt.
Okay, zuletzt gespielt. Ich habe tatsächlich mal was relativ Aktuelles mir geholt und gespielt. Und zwar Maus PI for Hire heißt das, glaube ich.
Ist das nicht ist so genau jetzt erst erschienen oder so?
Genau, irgendwie vor, ich glaube am 16. ist das erschienen. Habe es mir für die PlayStation 5 geholt. Ist ein First-Person-Shooter, aber in einer, naja, so 1930er Jahre Cartoon, schwarz-weiß Optik. So ein bisschen muss man sich das vorstellen wie Cuphead als Ego-Shooter. So würde ich das vielleicht beschreiben. Sieht so von dieser ganzen Art und Weise, wie die Grafik aussieht. Mhm. Alles wippt so ein bisschen mit. Alles sieht so aus wie dieses, also am besten so wie dieser klassische Steamboat Willy
Cartoon. Ja, genau, weil ich gerade sage, sieht das nicht so nach Disney-Anfänger
genau
aus?
Genau, so ein bisschen, ne, oder weiß nicht, was noch in den 20er, 30ern, Popeye, Betty Boop, wie sie alle hießen, so in die Richtung, ne, und das Schöne ist daran, dass halt diese ganze Szenerie halt immer in Bewegung ist, das heißt, jeder Gegenstand ist irgendwie animiert und wippt so ein bisschen in diesem jazzigen Soundtrack, der da im Hintergrund spielt, das heißt, die Waffen sind ständig irgendwie sehen die aus, wie als wenn der Lauf einer Waffe irgendwie ständig hin und her schwingt und deine Lebensenergie ist ein kleines Herz mit dem Gesicht, das dann irgendwann anfängt zu weinen und durchlöchert ist, je mehr du Lebensenergie verlierst und so weiter. Und die Kugeln unten, die freuen sich ganz hämisch die ganze Zeit im Magazin, bis sie verschossen werden und grinsen dann gehässig. Also das ist auf jeden Fall detailverliebt und sehr cool. Auch nicht so unbrutal, also da platzen dann schon Köpfe und irgendwelche Leute werden dann mit Säure zersetzt zu irgendwelchen Cartoon-Skeletten. Also es ist so ein bisschen so eine Mischung aus, weiß ich nicht, ne, 30er Jahre Schwarz-Weiß-Cartoon, Roger Rabbit und, ja, keine Ahnung, Happy Tree Friends vielleicht. Also, und dazu dann halt so eine klassische Noir-Geschichte, ne, wo halt der raubeinige ja, Privatdetektiv im Hintergrund die Geschichte dann als Erzähler irgendwie begleitet. Das ist wirklich ganz cool gemacht, vor allen Dingen, weil das alles sehr handgecraftet ist, ne? Mhm. Muss man in der heutigen Zeit auch mal wieder erwähnen, wo ja ganz oft bei Steam auch schon unten drunter steht, mach bitte mal deine KI-Inhalte in deinem Spiel anderen Leuten irgendwie klar, was da so alles sie drin erwarten könnte. Genau. Finde ich immer sowas, wo man weiß, da standen wirklich Leute dahinter und haben diese Waffe durchanimiert, damit die so schön beschwingt hin und her wippt. Finde ich sowas immer sehr cool. Also, wenn man auf solche Sachen steht und auf einen mechanisch guten Shooter, sollte man sich das auf jeden Fall mal von einem kleineren Studio angucken.
Ja, cool.
Klingt cool. Ich habe zwei Sachen gespielt. Und zwar, ich habe ein paar Partien oder ein paar Runden Solitär gespielt. Oh, auf dem Laufband im Fitnessstudio.
Das meistverkaufte, kann man das so sagen? Nee, eigentlich nicht. Aber das
meist... Lizenzierteste vielleicht?
Weiß nicht.
Das erfolgreichste. Also ich kann dir nur sagen, ich bin natürlich Amateur. Ein Zug, Draw, eine Karte, ne? Ich schaffe immer, das Ding zu lösen. Du musst aber echt im Kopf teilweise am Anfang richtig gut dabei sein. Aber es ist schon, wenn du das dann schaffst und das aufgelöst bekommst, ist das schon cool.
Und dann die Karten so rumspringen. Ui.
Nee.
Ich glaube, bei der Windows 11 Version, ich weiß
nicht. Ich wollte gerade sagen, gibt's das
nicht mehr, diese schöne
alten Windows-Version.
Nee.
Haben's ja nicht mehr.
Und ich glaube, das ist nicht auf Windows gespielt. Am PC sind die ja auch immer, wenn du die fertig hattest, sind die alle so in so einem hohen Bogen oben auf den Kartenstapel geswoosht. Das geht da auch nicht im Fitnessstudio auf dem Gerät. Da musst du mal alle einzeln anklicken, ganz schnell, weil da geht natürlich auf Zeit und so. Also mein Rekord ist gerade bei 3:07, um das zu lösen. Mhm. Aber das ist tatsächlich ganz cool, wenn man dann so drauf, wenn du das quasi auf dem Laufband beim Laufen, 5 km/h mit 3% Steigung, dann noch ein Solitär, doch ein Solitär da löst, dann ist es schon ganz witzig irgendwie.
Man gönnt sich ja sonst nichts, ne?
Und dann läuft doch bestimmt auch Doom drauf.
Das, ja, hundertprozentig. Und dann habe ich euch schon angeteasert im Urlaub. Ich hatte mir dann im WLAN im Urlaub hatte ich mir dann eben schnell noch Final Fantasy VII auf mein iPhone runtergerutscht. Das hatte ich mir vor Jahren mal gekauft und da habe ich so die ersten 2 Stündchen wieder mal im ersten Reaktor verbracht und bin so ein bisschen da durch die Gegend gehämmert. Die Version läuft ja wirklich tatsächlich echt gut auf dem Mobiltelefon. Ist halt super klein und super, super uselig alles, aber es funktioniert. Und ich glaube sogar die gleiche Version, die du auf der PlayStation im Download-Shop bekommst und also überall irgendwie gefühlt. Aber die Musik holt dich natürlich sofort wieder ab. Ne? Du bist sofort wieder drin. Sofort die Momente. Und wenn du dann jetzt noch daneben das Remake und Rebirth gespielt hast, ist krass. Ich bleib ja mal dabei. Damals habe ich mir vorgestellt, wie die Welt wirklich aussehen muss. Remake und Rebirth haben sie richtig geil dargestellt und jetzt spielst du halt das alte Ding nochmal und weißt, ach ja, so sieht's da aus, wenn man da in 3D rumläuft und so. Das ist schon.
Ja, macht Spaß. Ein Teil ist noch offen, ne? Ich glaube, der Abschluss müsste noch
kommen. Ja, oder? Ja. Chris, du weißt ja eigentlich, unser Testament jetzt wieder geändert. Du weißt ja, dass ja, du lachst
immer. Ihr beide ein gemeinsames Testament,
soll ich das? Ja, ich und meine Frau, aber in meinem Testament steht drin, dass meine Videospielklamotten Chris bekommt. Und er, um mich in Ehren zu halten, meine Final Fantasy Sammlung genauso bei sich aufbauen muss. Und er muss sich dazu verpflichten, wenn ich vor ihm gehe, Final Fantasy VII einmal durchzuspielen.
Boah, hoffentlich gehst du vor mir hops, ey.
Nee, gar nicht mehr. Hoffentlich kommt gehe ich der vor Notar dir hops, so. Und sagt, nehmen Sie das Erbe an. Nein.
Genau, das ist nein. Die Voraussetzung dafür. Habe ich mir aus den ganzen Filmen abgeschaut.
Genau.
Ja, du lachst. Frag Becky.
Ich nehme diesen Preis nicht an.
Das Schlimme ist, wenn du nämlich sagst, der fragt dich, ob du das Erbe annehmen möchtest und du weißt ja nicht, was da sonst noch drin sein könnte und dann sagst du, ja, nehme ich und dann steht da, ja, dafür haben sie sich jetzt da und dazu aber verpflichtet.
das
und du kannst dir aussuchen, ob es auf PlayStation, auf dem Handy, auf dem iPad, okay, auf der PlayStation 5, auf dem PC oder auf Switch spielen möchtest. Du hast alle Möglichkeiten der Welt.
Ja, tschüss.
Ich habe sogar noch, warte mal, ihr seht das jetzt nicht da draußen, ich muss mal...
Auf jeder Plattform mindestens einmal emuliert, nicht emuliert.
Das wäre ja gemein.
Warte mal, das Remake vom Remake, was dann vielleicht in 20 Jahren nochmal erscheint.
Genau, Teil 3, der in 5 Teilen erscheint, weil sie gemerkt haben, es wird immer ausladen, je weiter wir nach hinten in der Story kommen. Ne?
Als VR-Version und alles Mögliche.
Das ich glaub, Besondere ist,
VR, dann haben die Jungs keine Lust mehr zum Spielen, die machen dann ganz andere Dinge.
Das Besondere ist, ich habe auch extra die Switch-Version noch sealed hier in so einer Plastiktülle drin. Das heißt, wenn du das spielst, kannst du es den originären, das
allererste Mal
den originären Duft dieser geöffneten Verpackung zu dir nehmen.
Das darf er aber nicht tun. Das ist auch ultra rare, selten Wertanlage. Holy
Grail und
so. Ich klingel jetzt doch jetzt schon wieder.
Ich bin ja, ich kenne ja, also hier, wie heißt nochmal die Serie mit den Nerds?
Big Bang Theory
habe ich ja nicht wirklich geguckt, aber ich kenne natürlich auch ein paar Szenen. Ich bin dann wie Brent Spiner, der dann in einer Folge dann ankommt und dann eine original verpackte Brent Spiner-Figur, Data-Figur aufreißt.
Nein, der macht eine original verpackte Wesley Crusher-Figur.
Oder Wesley Crusher-Figur, genau, aufreißt und sagt dann irgendwas, keine Ahnung, was er sagt. Das bin ich so gesehen. Ich würde auch die Scheiße einfach aufreißen.
Ja, dafür ist es ja gedacht, aber sie ist halt Ziel. Sie ist halt noch original eingeschweißt.
Wobei ich sagen muss, mein Cyberpunk-Auto steht da leider immer noch verpackt. Nee, gar nicht wahr, das steht in der Zwischenzeit genau da. Das seht ihr jetzt nicht. Die stehen jetzt alle so einander gereiht, aber die muss ich noch aufmachen. Ich will nämlich irgendwie gucken, dass man da solche Halter drucken kann, wo man die Autos dann draufstellen kann. Ohne Verpackung. Weil das cooler ist.
Mein Cyberpunk-Auto hängt in Verpackung an der Wand mit einer
Stecknadel.
Supi. Ich muss an der Stelle mal sagen, dass ich The Big Bang Theory ganz schrecklich und unlustig finde. Ich habe da lieber die IT-Crowd geguckt. Das war viel lustiger.
Das finde ich auch ein bisschen arg überdreht. Ich habe das nicht ganz. Ich kenne da auch so einiges von. Die Kundenservice-Sachen finde ich immer ganz lustig. Aber war auch nicht so meine Sinn. Ich gucke halt nicht wirklich Sitcoms deswegen. Die einzige, die ich guckt habe, war der Prinz von Bel-Air.
Die besten Sitcoms waren Big Bang. Der hat sich aber extrem entwickelt in der Zeit. Und How I Met Your Mother.
Beste Sitcom.
Ach, nicht Friends.
Malcolm in the Middle.
Nein.
War das großartig. Jede Folge schlimmer als die andere.
Boah, das ist herrlich. Das ist so eine Serie, die kann ich mir nicht angucken.
Scrubs auch super.
Wenn dann Scrubs. Also ich habe die Serie, die alte mit Ausnahme der 9. Staffel, die existiert nicht.
Ja.
Die 8 Staffeln sind wirklich grandios und wir gucken aktuell, dass die Fortsetzung davon richtig gut. Also du fühlst dich richtig in die Zeit zurückversetzt, was den Humor und so weiter angeht. Also sehr intelligent gelöst auch teilweise Dinge, weil schon damals gab es ja Humor, der heute nicht mehr so gut wäre, wenn man ihn macht. Aber man hat das halt elegant gelöst alles.
Ja.
Hut ab. Das ist so eines der wenigen Serien, die lustig waren, die das auch gut weitergemacht haben. Ich sage nur, der Kano des Manitou.
Habe ich nie
zum Glück nicht gesehen. Aber wir driften gerade.
Wir driften ab.
Nee, jetzt aber ist gut, weil in dem Zuge will ich einfach mal euch fragen, fällt euch eigentlich auf, wenn ihr so alte Serien oder alte Filme guckt, aber Serien ist eigentlich noch, oder alte Comedy-Serien, da fällt es extrem auf, finde ich, dass damals Witze gemacht worden, die damals einfach nur richtig gut waren, die heute eigentlich, oder die heute immer noch sehr gut sind, die du aber heute in einer neuen Serie nicht mehr bringen könntest, weil es wieder irgendwelche Befindlichkeiten triggert oder so?
Geht. Also ich finde, wenn's gut gemacht ist, es darf halt nicht, also ich ertappe mich auch andersrum dabei, dass ich eine alte Serie gucke, wo ich denke, das habe ich mega witzig in Erinnerung und finde es jetzt nur noch peinlich und nicht, weil ich irgendwie auf einmal total meine Moral in vielen Sachen gefunden habe und sagt, man darf aber gar nichts mehr Witze machen, sondern weil es einfach wirklich ein mieser Joke auf Kosten von anderen war, der eigentlich auch nie wirklich lustig war. Man war halt, keine Ahnung, 60 und fand es witzig so. Sowas gibt es tatsächlich auch. Ja. Also es ist nicht alles, was man heute, sagt man, ja, das darf man heute nicht mehr sagen. Wenn ein Joke gut gemacht ist, und ich kann immer wieder nur sagen, 21 und 22 Jump Street sind jetzt keine Serien, aber die Filme sind noch nicht so alt und da waren Witze drin, wo ich schon gedacht habe, das hätten die zu der Zeit gar nicht mehr bringen können, aber die waren so gut von dem Aufbau her, dass sie auf 3-4 Ebenen irgendwie alle verarscht haben. Also war es am Ende nicht, als ob jemand von einem hohen Ross sagt, Frauen sind dick. So, das finde ich halt ein bisschen billig so. Ne? Sondern es war wirklich, dass ich gedacht, okay, den Joke, okay, ich sehe, wo sie hinwollen. Okay, das war hart, aber sie haben es irgendwie geschafft, ein richtig geil abzuliefern.
Ist da nicht diese geile Szene drin, wie Channing Tatum sagt, hey, ich bin Jeff oder sowas?
Das ist im zweiten. Meine Lieblingsszene ist immer noch die Kirche, wo sie unterkommen und mein Gott, warum hat Jesus denn Schlitzaugen? Na, ihr rassistischen Arschlöcher, das ist die Kirche des koreanischen Jesus. Und dann irgendwann, koreanischer Jesus, bitte lass mich diesen Tag überleben. Ey, was macht ihr Flöten da? Haut ab, der koreanische Jesus muss sich um koreanische Dinge kümmern. Verpisst euch jetzt.
Ja.
Nicht großartig.
Ice Cube war das nicht.
Ja, Ice Cube war das, Rapper, der spielt den Typen.
Der, immer so böse guckt, der hat den Job so geil gemacht.
Aber ich finde, die Filme sind einfach so maximal dumm gut irgendwie.
Ja, genau.
Vor allen Dingen,
ich feiere ich feiere eigentlich immer noch die Credits vom zweiten Teil.
Ah, die habe ich jetzt nicht so im Kopf, aber.
Doch, wo die Fortsetzung auf Fortsetzung auf Fortsetzung auf Fortsetzung zeigen. Und plötzlich dann nochmal der Hauptdarsteller wechselt, aber alles ganz normal ist, wobei der eine meint, hey, das kann doch nicht sein. Dann geht es plötzlich, der alte Darsteller wieder war. Genau. Und Stories rausgeholt werden, die so Hanebühnen sind. Aber die Credits musst du ja bei YouTube mal geben, die sind richtig
gut. Ich glaube, ich gucke ja momentan, haben wir gerade schon kurz im Vorgespräch drüber gesagt, ich gucke ja momentan so ein paar Klamotten beim Revell-Lego, Revell-Klemmbaustein bauen. Ich meine, wenn du 6.500 Teile vor dir hast, dann hast du Zeit. Ich habe mittlerweile 6 Stunden das Boot, Originalserie, einmal Jagd auf Rote Oktober und 2.5 Stunden U-Boot-Doku von Arte hinter mir. Und ich habe noch ein bisschen was vor der Brust. Aber solche Filme kannst du dir echt nochmal gut dann antun. Aber ich finde auch geil, wie die auf den Schulhof laufen. Er meint, er ist voll der Coole und boxt den einfach komplett um. Und das ist schon...
Ich nochmal einen Einschub zu, das kann man heute nicht mehr bringen. Ist genauso wie... Dinge, die ich mir gut ansehen kann, wo ich aber auch denke, schwierig, Tom Clancy-Verfilmung. Weil, jetzt kommt mein Hot-Take, richtig geile Actionfilme, aber die Quintessenz ist immer reaktionäre Scheiße. Politiker sind Idioten, lass da lieber Leute mit Waffen reingehen, die regeln das, keine dummen Fragen stellen. Und ich denke immer so, das ist richtig dumm. Das ist eigentlich richtig dumm so. Die Filme sind mega unterhaltsam, aber Tom Clancy ist der größte Spacko aller Zeiten, meiner Meinung nach. Der Mann hat letztens noch im Interview gesagt, ich habe überall meinen Namen drunter gesetzt, habe ich glaube im letzten Podcast schon gesagt, ne? Weil ich Geld damit machen wollte. Ob das integer ist, ob das meiner Vorstellung entspricht, ist mir vollkommen egal. Hauptsache der Scheck kommt drüber.
Aber es hat funktioniert. Tom Clancy ist Splinter Cell und sowas. Ne? Und Tom Clancy
natürlich.
Ist The Division und Tom Clancy ist hier. Ich glaube, die letzten Splinter Cell Teile hatten keinen Tom Clancy mehr.
Da ist nicht einmal Tom Clancy dran vorbeigegangen an der Spielleitung.
Genau, wisst ihr, was ich zum Beispiel mittlerweile wirklich gar nicht mehr lustig finde und auch vergangenheitsbetrachtet wirklich schwierig anzuschauen finde, sind die Simpsons. Die alten wie die ganz neuen Folgen.
Die alten sind super. Was ist denn daran schwierig?
Die alten sind mega gut. Ja. Aber die neuen, da irgendwie sind, ich weiß nicht, da ist schon seit Jahren die Luft raus, finde ich.
Ja.
Das Schlimme ist, jetzt machen die noch einen zweiten Kinofilm. Aber eigentlich sollten die Andy irgendwann mal sagen, hey, beendet das Ganze. Futurama hat es gut getan, die Serie lief, dann war die zu Ende, dann ist die immer noch mal wiedergekommen, ich habe mir die Folgen angeguckt, einige gute Folgen dabei, war aber trotzdem schwächer als sonst. Aber die Simpsons, finde ich, sollten so langsam mal wirklich Ende machen.
Lohnt sich das bei Futurama wirklich mal so als Frage, der wirklich die originale Fox, den originalen Fox-Run gesehen hat? Und dann war das ja wirklich so ein Limbo, ne? Dann wurden die nicht verlängert, dann waren die bei, wo waren die dann später? Ich weiß nicht, bei Cartoon Network dann zeitlang, dann waren sie noch irgendwo anders und das war dann ja so eine relativ lange Zeit, glaube ich, dazwischen. Und ich habe mich da ehrlich gesagt nicht mehr so rangetraut, weil ich schon gesehen habe, wie die Simpsons so dahingesiecht sind als lebende Leichen. Und ich habe mir gedacht, so das Andenken möchte ich mir irgendwie nicht versauen bei Futurama.
Also bei Futurama ist eigentlich der ähnliche Werdegang. Anfangs halt wirklich sehr bissig und sowas und das wird dann auch immer ein bisschen freundlicher. Ich finde halt, dass das bei der Neuauflage auf Disney Plus dann besser war als die letzten Folgen so aus den letzten Staffeln dann, weil man da ein bisschen mutiger war, aber es kommt trotzdem nicht mehr an die Qualität von den ersten Folgen ran. Das ist
normal. Gibt's da ein abgeschlossenes Ende bei der Serie?
Es gab ein abgeschlossenes Ende, also Futurama war zu Ende, so richtig, gab ein richtiges Finale, was dann am Start der neuen Staffel dann revidiert worden ist.
Okay. Ich tue mir bei solchen Serien einfach komplett schwer mit. Also Futurama habe ich damals ja auch mal reingeseppt, aber ich habe da eben nie so die für mich durchgängige Story irgendwie nachvollziehen können. Das Ding lebt da halt auch viel von Moment-Gags von Bender und so, ne? Was mich zum Beispiel überhaupt nie gecatcht hat, also ich sag mal, eine komplette Folge durchgucken. Ich meine, werden viele sagen, wie kann's nur. Ich habe nie eine Folge SpongeBob gesehen. Aber nee, da gibt's, also, wobei das ja wohl auch super viele Momente haben soll.
Die
Rick and Morty habe ich nie gesehen.
Auch nicht. Lohnt sich auch nur am Anfang, weil es hinterher genauso in der Belanglosigkeit und Selbstreferenzialität abdriftet, wie es die Simpsons auch machen. Also das ist auch nicht mehr so toll.
Und Family Guy habe ich auch, da habe ich mal Folgen von gesehen. Du wirst natürlich bei Family Guy und von Rick and Morty wirst du natürlich viel auf Social Media mit so Bruchstücken konfrontiert, die dann in dem Augenblick mal sehr, sehr witzig sind. Aber vielleicht, ich weiß gar nicht, da muss auch zig Staffeln von geben von Family Guy und ich weiß halt immer nicht, ob sich das nicht mal irgendwann wiederholt, weil das ist ja irgendwie so richtiger dummer Käse, ne?
Ja, ich glaube auch. Also weiß ich nicht, ich hab's auch nicht.
Die Abo-Zahlen knallen jetzt hier voll rein.
Ja, wahrscheinlich, oder kommen Beschwerde-E-Mails.
Also ich kann immer wieder nur empfehlen, wenn man auf so eine gute Mischung aus, es ist nicht so gehässig, dass es einfach nur noch menschenverachtende Comedy ist, es ist aber auch nicht so seicht, dass man sagt, das tut keinem weh, bitte guckt euch Britcoms an. Sowas wie Father Ted. Ich kann es immer wieder nur sagen, Father Ted ist, ich habe mich bepisst vor Lachen. Ja, es geht um einen Typ auf einer kleinen Insel irgendwo in, jetzt muss ich lügen, ist es Irland vielleicht sogar? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird er dahin strafversetzt und auf dieser Insel gibt's nur irgendwelche total komischen Vögel und er soll da irgendwie versuchen, mehr Leute für die Kirche zu begeistern. Und es endet jede Folge im Desaster. Einmal irgendwie, keine Ahnung, taucht er irgendwie aus Versehen mit einem Lampenschirm unterm Fenster auf und sieht aus wie halt wirklich eine Karikatur eines Chinesen. Und alle nehmen dann an, dass er der größte Rassist ist und er versucht die ganze Folge lang das zu revidieren und reitet sich immer weiter in die Scheiße, ja. Oder es wird irgendwie ein Pornofilm gezeigt und er versucht vor der Kirche, also vor dem Kino dafür irgendwie, also dagegen zu sein. Und es endet nur damit, dass die Leute noch mehr diesen Pornofilm sehen wollen und nur solche Schoten. Es ist einfach so unheimlich lustig. Also die Briten kriegen es halt hin, so eine Mischung aus schwarzem Humor und immer noch so ein bisschen Augenzwinkern, dass die Figuren nicht zu Vollarschlöchern degradiert werden. Großartig.
Ich mag britischen Humor.
Ja, den kriegst du halt schlecht ins Deutsche übersetzt wahrscheinlich. Das ist halt ein Thema, ne? Das
Problem meistens, ja.
Muss man ja auch nicht. Nee. Also, ne, deutsche Comedy ist halt, also bis auf Stromberg, muss ich ganz ehrlich sagen.
Oh, das habe ich letztens gesehen, eine Wiederholung. Also das ist schon schwierig anzugucken mittlerweile.
Wobei die erste Staffel großartig, die kannst du dir heute noch angucken, finde ich. Aber es, auch Stromberg hat dasselbe Problem wie die Simpsons etc. Das wird von Staffel zu Staffel wird das immer, ja.
Du merkst, wenn die Grundidee dahin wegdriftet, dass es, weil es erfolgreich wurde und man halt versucht, mehr rauszuholen. Spätestens wenn dann noch ein Vorgesetzter kommt und noch ein Vorgesetzter und noch eine Ebene drüber und dann führst du Stromberg auf drei verschiedenen Ebenen vor, dieses Originäre, er mit seiner kleinen Abteilung und den, sag mal, Problemchen, das wird halt so, hier so ganz blödes, klingt ganz blöd, auf GTA mal drüber zu setzen, du kommst in der Stadt ein, du sollst ein Auto klauen, du sollst ein Paket wegbringen und am Ende bist du der ultimative Massenmörder und super, es muss immer wachsen.
Gebe ich dir vollkommen recht, also Hut ab vor den Leuten, die nicht so geldgierig sind und so viel künstlerische Integrität besitzen, dass sie sagen, ich weiß, wann ich meinen Zenit erreicht habe und man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Also wenig Serien, bin ich der Meinung, auch Serien, die ich für absolute Highlights, sowas wie Breaking Bad in aller Munde. Aber auch da habe ich irgendwann gedacht, eine Staffel weniger hätte es auch getan. Ihr habt schon an der Stelle eigentlich alles auserzählt. Aber da kam dann doch irgendwie ein Sender, hat gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie der Showrunner heißt, aber hier, komm, nimm noch mehr Geld. Und dann hat er gesagt, ja, okay, ich überlege mir noch was. Immer noch ein ganz guter Abschluss, aber man merkt.
Ich sage immer noch, so, Lost ist so ein Riesenopfer
davon. Wir hätten mal vorher quasi die Party beenden sollen, weil sonst bleibt man echt in schlechter Erinnerung. Und bei den Simpsons ist es so, da brauchen wir uns nicht mehr drüber zu unterhalten, Matt Groening hat genug Geld, der wird einfach gerne noch ein bisschen mehr Geld haben, so, und er denkt sich, wenn das Ding selber läuft, also wenn ich mir auch überlege, wer da früher alles im Autorenteam der Simpsons saß, da saß Conan O'Brien drin und hat die Simpsons Drehbücher geschrieben und solche Sachen, Leute, die heutzutage Late-Night-Showmaster sind und sowas, ne, da haben wirklich richtig geile Leute und die sind alle nach und nach, gibt's allen lange Abhandlungen und YouTube-Videos drüber, obwohl du wirklich merkst, den Knick in der Qualität, und dann haben sie drunter gesagt, wer an dem Moment schon nicht mehr im Autorenteam saß, weil die alle nach und nach den Hut genommen haben. Du merkst es einfach. Ne? Dass da keiner mehr den Kern und das Herz der Simpsons so richtig verstanden hat oder auch nicht. Du kannst ja auch nicht ewig auf allen Zylindern feuern. Selbst wenn du ein kreativer Typ bist, ist irgendwann vorbei und dann solltest du auch sagen, okay, ich ziehe mir jetzt nur noch komische Scheiße aus dem Hintern, die so halblustig ist. Ist das nicht unter meinem Niveau, wo sollte ich nicht besser gehen? So, und das haben sich, glaube ich, da viele gedacht und sich anderen Projekten halt zugewandt irgendwann.
Das ist schon echt spannend. Wenn du mich jetzt fragst, irgendeine Serie, die einfach für sich da steht und sehr gut abgeschlossen ist.
Dark. Oh ja.
Ja.
Aber auch zu kopfhickerig. Das ist jetzt ja, nichts für seichte Unterhaltung.
Tatsächlich muss ich sagen, ich weiß nicht, habt ihr wahrscheinlich nicht unbedingt gesehen, ist Star Trek Lower Decks. Diese Animationsserie, ne? Genau. Mhm. So eines der wenigen Animationsserien, die ich in meinem Leben geguckt habe. Und die ist beendet worden, obwohl die sehr, sehr, wirklich sehr erfolgreich lief und auch sehr gut angenommen worden ist, selbst von den Hardcore-Trekkies. Aber da hat man gesagt gehabt, hey, wir hören auf, wenn es am schönsten ist. Und die Serie ist gleichbleibend wirklich in einer so sehr, sehr guten, teilweise hat sich sogar noch mal steigern können. Aber hat, glaube ich, dann 4 oder 5 Staffeln bekommen, die aber Animationsserien nicht 3 Jahre dauern, bis die nächste Staffel kommt, sondern wirklich jedes Jahr was Neues kommt. Mhm. Und die waren dann zu Ende, die Serie, hat einen schönen Abschluss bekommen und damit war die Sache gegessen. Das ist so die einzige Serie in der Art und Weise, die mir so einfällt, wo man sagt, wir ballern da was raus. Teilweise ist da ja wirklich extrem derbe Humor dabei gewesen, für eine Star Trek-Serie vor allem. Aber die Zielgruppe war ja auch eine etwas andere. Mhm. Da finde ich, ist ein vernünftiger Abschluss gewesen und fertig.
Wisst ihr, welche Serie ich empfehlen kann, die aber interessanterweise beim zweiten Mal gucken oder vielleicht sogar beim dritten Mal gucken viel besser wurde? Und zwar die Neuauflage von Das Boot, die Sky damals produziert hat.
Also die Serie. Ich fand die schon beim ersten Mal gucken sehr gut.
Ich fand die beim ersten Mal gucken gut, aber irritierend, weil wenn du das Originale, Das Boot, also ich rede jetzt, wenn ich von dem Original Das Boot rede, rede ich immer von dem 6-Teiler A eine Stunde. Weil das ist für mich die beste Version davon.
Das ist der Wolfgang Petersen Film, der aber für irgendwie damals für die ARD oder so.
Richtig.
In so ein ganz, ne, und da war es danach der Kinofilm, der international erfolgreich war, war eine zusammengekürzte Fassung.
Richtig, auch, weiß genau, ich
nicht, was. Okay,
genau. Ja. Und diese 6 Stunden, also 6 mal 1 Stunde ist für mich so, das ist für mich wirklich, da fühlt es am meisten. Und dann kam ja diese Neuverfilmung von Das Boot auf Sky, die ja so eine
Mischung. Aber es ist ja keine Neuverfilmung.
Nein, Entschuldigung.
Erzählt also, die Geschichte ja weiter.
Genau, wir haben quasi Das Boot als Titel genommen, aber haben eine eigene Geschichte gemacht und die spielt halt nicht nur auf dem U-Boot, sondern spielt auch zur 50% mit verschiedensten Geschichten an Land. Und ich fand ja beim zweiten Mal gucken, auch wie die Serie sich über die 4 Staffeln entwickelt, viel, viel besser und hat sich richtig gut gemacht. Und das ist so eine Serie, wo ich mir denke, boah, da hätte ich gerne noch eine Staffel gehabt, weil die Geschichte einfach gefühlt, die ist zwar erzählt, aber trotzdem, da sind so viele spannende Momente, da waren auch von Staffel zu Staffel so teilweise so sehr gute Charaktere bei, die ihre Geschichte dann auch erzählt bekommen haben. Also da muss ich sagen, das ist, fand ich richtig gut.
Ich muss noch mal einen kleinen Einschub machen. Komische Randerscheinungen, die ich bis heute nicht verstanden habe. Zum Beispiel Herbert Grönemeyer. Ich mag Herbert Grönemeyer als Musiker. Und in Das Boot dachte ich mir dann so, Moment mal, das ist doch Herbert Grönemeyer. Irgendwann, als ich das realisiert habe, dachte ich, der spielt da verdammt gut. Und das ist, glaube ich, einer der einzigen Filme, die ich kenne, wo er mitgespielt hat. Danach hat er gesagt, ja, dann mache ich halt Musik. Oder irgendwie so ist die Story. Ich glaube, der hat es nie wieder danach versucht, so wirklich, obwohl er nicht schlecht war. Das habe ich nie gecheckt bei Herbert Grönemeyer. Das war so ein ganz komisches, ich weiß nicht warum, der da aufgetaucht ist und dann wieder weg war. Habe ich nicht nachgelesen.
Es gibt einen Podcast, Kurt Krömer, der in einer der ersten Folgen hat er Herbert Grönemeyer zu Gast. Da erzählt er die Geschichte so ein bisschen darum, wie das gewesen ist und so. Das fand ich ganz spannend. Ich krieg's gerade nicht mehr auf die Kette, war aber sehr unterhaltsam die Stunde. Also müsst ihr mal googeln, der Kurt Krömer Podcast und dann, wie gesagt, mit Herbert Grönemeyer. Die haben da so ein Vis-à-vis-Gespräch und so. Also wirklich gut. Vor allen Dingen, merkt ihr erstmal, wie der Grönemeyer ist ein ultra sympathischer Typ. Richtig geiler Typ. Aber wie du schon sagst, ich finde den auch schauspielerisch gut. Krasser finde ich, wenn du die Leute da siehst und denkst dir so, boah, ist aber ein richtig guter Schauspieler. Was kann wohl aus dem werden? Und ja, du siehst, was heute aus den Leuten geworden ist oder was sie noch, wie sie geworden sind.
Aber
oder
da so. Spielen ja auch wirklich, das ist ja das Who is Who, der wenn auch ein Jung, da ist irgendwie Heinz Hönig, Martin Semmelrogge.
Semmelrogge, brutal gute Rolle.
Alle die irgendwann
ja, Ralf Richter. Auch immer.
Genau, ja, einige genau, haben es dann Richter. Geschafft, die anderen nicht.
Also, großartig finde ich auch so. Sky Dumont.
Der spielt da auch mit, ja.
Und was ich finde ist, der 1WO, dieser Geleckte, der quasi da hinkommt, der so der Vorzeigende ist und auch noch stolz ist und so, der entwickelt sich auch über die Serie. Der Schauspieler ist ja ein ganz bekannter Synchronsprecher jetzt geworden mittlerweile. Er spricht so ganz markante Rollen einfach. Das finde ich einfach. Und wenn du den dann hörst und dabei siehst, dann wirkt das immer so unwirklich irgendwie.
Wenn du die Stimme dir vorauseilt, weil du schon so viel Synchronarbeit und so eine markante Stimme hast, ne, dann ist das immer sehr, finde ich auch mal sehr merkwürdig dann, das stimmt.
Das ist schon echt gut gewesen. Ich fand auch Jürgen Prochnow als Kaloi fand ich
als
auch.
Als Kaloi, das
Hubertus Bengsch war der erste Wachoffizier.
Okay. Ja.
Der ist 73 Jahre.
Das sind ja alle nicht mehr jung. Aber ja, ich muss dir recht geben, die Serie ist ziemlich gut gewesen. Das Einzige, was sie gemeinsam hatten mit Das Boot von damals, war eigentlich nur die Titelmusik. Und das ähnliche Szenario. Aber auch da muss man sagen, die haben zumindest in der ersten Staffel an Originalschauplätzen gedreht. Auch wenn man in La Roche, oder wie das heißt, glaube ich, nicht mehr in den Bunker reinkommt. Das ist nämlich alles zu in der Zwischenzeit, weil man dann doch so langsam Angst hat, dass das ganze Ding nicht mehr so gut hält. Also dieser U-Boot-Bunker. Mhm. Und während man das Boot noch im Bunker tatsächlich gedreht hat alles, ist das in der Serie nicht mehr passiert. Da war das dann schon ein Set, aber es gibt Außenaufnahmen, die dann wirklich dort gedreht worden sind. Das ist schon ganz nett, wenn man da auch original.
Wurde da auch, kurzer Film-Trivia-Frage, wurde da auch die Szene aus Indiana Jones 3 gespielt, wo er auf das U-Boot schleicht?
Ja, ne? 1, das war der erste Teil.
Oder ist das der erste?
Ja, das wurde da auch gedreht. Es ist sogar auch dasselbe U-Boot zum Einsatz gekommen wie von Das Boot.
Habe ich mich gerade so überlegt.
Genau, weil Steven Spielberg sich da das einige Dinge ausleihen durfte, die bei Das Boot zum Einsatz gekommen sind. Zumindest das, was man überlebt hat. Weil ich glaube, das Originale, das Boot-Nachbau, ist ja bei einem Sturm kaputt gegangen und dann konnte es nicht mehr selbst fahren und alles. Wurde es noch gezogen.
An dieser Stelle wieder Filmfact Nummer 131, den ihr schon 100.000 Mal gehört habt. Indiana Jones ist im ersten Indiana Jones-Film nicht wichtig für die Handlung. Die Handlung passiert auch so genauso ohne, als wenn er nicht anwesend wäre. Nur nochmal als kleiner Reminder.
Da gibt es eine ganze Big Bang-Episode zu.
Ja, daher total kommt das gut, glaube ich. Ja.
Übrigens, kleiner Fact am Rande, also Hubertus Bengsch, bekanntesten Synchronrollen sind einmal Richard Gere als Hauptsprecher und wo er mich halt immer sofort, wo ich ihn sofort im Ohr habe, Dr. Egon Spengler aus den Ghostbusters-Filmen.
Den hat so hervorragend gesprochen. Ne?
Und diesen gleichen Stimmsingsang, den er bei Spengler quasi hatte, den hat er ja als Eigenrolle auch beim Das Boot. Großartig.
Die Abdriftomanie fängt an, sich zu verselbstständigen, wo du gerade sagtest, großartiger Synchronsprecher. Ich stell jetzt den Hot Take oder die These auf, dass deutsche Synchronisation von früher kreativer waren, das organischer dem deutschen Publikum nahezubringen. Also mit so ein paar Worteinschüben, die vielleicht so eher so deutsche Floskeln oder Wörter sind, ne? Wir reden jetzt wirklich nicht von so ganz harten Sachen wie Bud Spencer-Filmen. Das war dann schon das quasi, ne, das war dann nochmal 3 Stufen höher, dass man gesagt hat, wir machen jetzt hier aus einem vielleicht ernsten Western den kompletten Quatsch durch die Synchro, ne?
Genau.
Das hat auch Kult, das finde ich auch mega. Aber ich finde, früher hat man irgendwie noch versucht, den Ton irgendwie noch ein bisschen anders rüber zu retten, weil vieles geht ja dieses Lost in Translation, dass du halt Witze oder irgendwelche zwischenmenschlichen Kabeleien, die kriegst du dann nicht so gut übersetzt. Mhm. Und da leidet ja so ein Film drunter dann. Mhm. Und ich finde zum Beispiel Ghostbusters oder so 80er Jahre Buddy-Action-Komödien, Lethal Weapon oder sonst irgendwas, da merkst du einfach, dass sich irgendwie, also zumindest subjektiv gefühlt, ne, man sich mehr Mühe gegeben hat.
Hotshots würde ich da als absolutes Beispiel rangeben. Und das meine ich mit Singsang, dieses gewisse Etwas in der Synchronisation, dieser spitze Charme, dieses
schnodderig.
Ja, genau, einfach dieses, keine Ahnung, zwischenmenschliche kurze Singsang halt, das fehlt. Die heutigen Produktionen sind halt alle sehr sauber getrimmt. Vielleicht auch dahin getrimmt worden, weil sie jetzt versuchen, ja alles über KI zu machen oder AI oder.
Boah, hör bloß auf. Da will ich gar nicht über anfangen, dieses Thema. Wenn man jetzt Lippensynchronität, wir driften wieder ab, von Filmen, die man mal schnell übersetzt, einfach aus der KI macht, damit es so aussieht, als ob in einem spanischen Film wirklich Englisch gesprochen wird, wo ich mir denke, ich weiß doch, dass das ein spanischer Film ist. Du musst doch nicht jetzt so einen komischen, geblurrten Mund da drauf machen, nur damit die Silben stimmen. Das ist ganz schrecklich.
Aber müssen wir nicht auch mal sagen, dass wir Deutschen extrem verwöhnt sind, was Filmübersetzung. Ja, also ich will jetzt nicht irgendwie schönreden oder, nee. Aber wir sind schon extrem verwöhnt, weil wenn du dir immer guckst, so von früher, ja hier, keine Ahnung, das ist dein deutscher Synchronsprecher und die Amis so, wie mein deutscher Synchronsprecher, ja, der vertont dich 1:1. Und wenn du dir andere Filme im Ausland anguckst, dann läuft da der Untertitel mit und dann hörst du irgendein Geblabbel darüber und so, das ist schon...
Oder einer spricht alles, das ist auch ganz gerne, der einfach drüber redet.
Ja, das ist ja ein Albtraum, wenn du irgendwo bist, das ist ja wirklich bei manchen
Produktionen. Ja, oder du musst den ganzen Bums halt auf Englisch gucken, aber wir hatten mal eine Doku über das Thema geguckt. Das fing bei uns ja erst in der Nachkriegszeit dann an, so stark zu werden, dass man so viel gesynchronisiert hat. Früher, davor hat man teilweise Filme in mehreren Sprachen gedreht mit denselben Schauspielern oder hat die Schauspieler einfach ausgewechselt, die dann die Sprache nicht konnten. Und in der Nachkriegszeit ist das dann hier so ein Riesenthema und eine Riesenindustrie vor allem geworden, weswegen wir hier in Deutschland in der Hinsicht tatsächlich sehr verwöhnt sind und es gibt wirklich teils wirklich hervorragende Synchros. Vor allem früher war das teilweise wirklich wahnsinnig gut. Ich denke mal, die hat noch mehr Freiheiten beim Synchrondrehbuch als heute wahrscheinlich.
Ich glaube aber, wenn du so, nehmen wir mal den Typen, der Optimus Prime spricht, ne? Ihr wisst ja, wen ich da meine.
Oh ja, der Fritsche. Leider, Gott habe ihm selig, er ist leider gestorben.
Auch der Wann ist der denn gestorben?
Der ist vor einigen Jahren gestorben.
Nein, der war doch immer noch auf den Messen und so unterwegs. Der haben wir doch von Dokumino gesehen.
Wir dürfen nicht vergessen, wo wir gerade von SpongeBob geredet haben, Waldemar Ziesmer. Auch großartig als der deutsche SpongeBob. Wenn du den siehst, denkst du dir, okay, das passt irgendwie nicht zur Stimme, aber es ist großartig.
Wobei ich den immer so in sein, wenn du auf Social Media siehst, mal so ein bisschen überdreht finde.
Ja, gut. Macht halt sein
Geld damit, worauf, dass das SpongeBob worauf ich aber ist. Hinaus wollte, also der Sprecher vom
Optimus. Ach nee, gar nicht mal. Rainer Schöne ist das, genau.
Genau. Der hat so eine richtig arrogante Art und ich finde, die nehmen sich auch, also ich finde, ja, das ist cool, was sie machen. Das soll so super gut bezahlt werden. Ich meine, da verdienen ja auch viele Leute Geld mit. Aber ich finde, dass teilweise so einige sich auch in Social Media, so in dem Augenblick, wo das quasi die Möglichkeit da war, schon sehr arrogant und sehr überheblich dargestellt haben.
Ja, oh, die haben jetzt Angst in ihrem Job auch.
Ne? Aber ganz ehrlich, ja, ich wollte gerade sagen, das finde ich aber auch, wenn du wirklich sagst, ich mache jetzt, und das ist ja nun mal so, ich mache nachweislich einen Film dadurch wertvoller, weil ich mir halt wirklich Mühe gebe, Emotionen und alles in der Stimme auch zu reproduzieren, die in der Szene dann im Original vorkamen. Ich finde, das ist schon eine Leistung. Und wenn dann einfach sagt, ja, ich tausche mal aus, dann wäre ich auch sauer.
Ja, klar.
Wenn du sagst, ohne mich wird dieser Film nicht existieren, ist das vielleicht ein bisschen ein too much,
ja,
ne?
Aber ja. Ich finde aber, ja, zum Beispiel, wir gucken aktuell ja durch Paramount Plus ja NCIS weiter hier, ne? Und da ist halt jetzt auf einmal in der einen Staffel ist der Synchronsprecher hat gewechselt. Und das ist so unangenehm auf einmal, weil die Stimme sich doch verändert hat, weil er die Rolle, also gefühlt ist, ja gut, aber dann liest du halt nach und dann ist halt der Synchronsprecher, der damals irgendwie die ersten 17 Staffeln gemacht hat, ist einfach gestorben. Ne? Ist einfach...
machst du nichts.
Ich finde cool, auf YouTube gibt's so ein Format, wo errate meine Synchronrolle und sowas. Das finde ich ganz cool. Müsst ihr mal gucken. Das ist ganz witzig manchmal.
Ich weiß, ich rege mich jetzt wieder an der falschen Stelle auf, nochmal zum Abschluss, aber ich kann es ja auf den Tod nicht ab. Oder möchte ich auch keinem was. Es gibt Leute, die im Internet entertainen, die gucke ich ganz gerne, aber das sind keine gottverdammten Synchronsprecher. Auch ein Gronkh ist kein Synchronsprecher. Ich kann es nochmal sagen, der hat eine schöne Vorlesestimme, der kann das ganz gut.
Ja.
Aber ich möchte nicht, dass irgendein Film, der dadurch getragen wird, dass ein vernünftiger Synchronsprecher die Hauptrolle auch rüberbringen kann, von irgendeinem so Lulli gesprochen wird, der es einfach nicht gelernt hat. Und dann kommt mir auch keiner mit, aber da ziehen wir mehr Leute mit oder der ist aber gerade bekannt, der ist der falsche Mann für den Job.
Hat auch nicht funktioniert.
Wo war das? Sonic-Film oder so?
Nee, The Lego Movie zum Beispiel, da hat er ja den Joker gesprochen, also Gronkh jetzt. Und ich glaube, im Sonic Movie hat irgendein anderer YouTuber den...
Julian Bam hat ja, Sonic boah. Im Sonic Movie. Ich habe nur Ausschnitte gesehen, wo dann sowas kam wie, haha, Bruder muss los. Da habe ich direkt den Fernseher aus dem Fenster geworfen und dachte mir so, ey, Bruder muss los wäre vielleicht lustig, wenn es einer gut betont hätte. Vielleicht noch. Aber es war einfach so dahingerotzt. Und da habe ich mir gedacht, und im Englischen konntest du den Film halt angucken. Da war der ganz witzig für jemanden, der Sonic ganz gerne hat. Aber deutsche Synchro konntest du echt
Das hat sich ja, glaube ich, nicht durchgesetzt. Ne? Eine Zeit lang gab es ja so ein paar Filme mit, ja, und hier spricht der und der und der und der spricht den und den. Das hat sich tatsächlich nicht so... Ja,
wahrscheinlich, weil es einfach auch nicht gut angekommen ist.
Vielleicht auch mehr, weil die gesagt haben, hey, was soll der Kack?
Ja, vor allen Dingen, das Problem ist, du nimmst ja auch die Immersion, weißt du? Also für mich, die beste, die vielleicht, ja doch, bleibe ich bei, die beste Tier-Synchro, Synchronstimme, der beste Synchronsprecher für eine animierte Figur ist und bleibt Rocket Raccoon aus den Guardians of the Galaxies.
Ja, hier, wie heißt
er? Junge, sind die gut gemacht.
Auch in der deutschen Version fantastisch.
Ja, ja, meine ich ja.
Also in beiden, ne? Also wie gesagt, das ist der Originalsprecher fantastisch und die deutsche Stimme hat es einfach perfekt hingekriegt, das zu reproduzieren.
Der wie heißt er mal? Der wird doch gesprochen von dem türkischen Schauspieler.
Genau. Die leisen Momente passen auf den Punkt. Die lauten Momente, die witzigen Momente, die ich liebe diesen spitzen, sarkastischen Humor von ihm. Oder die Interaktion mit Groot. Das ist für mich mit einer der besten Synchros überhaupt. Und wer immer auf dem Punkt ist, ist der Sprecher von DiCaprio.
Der ist sehr gut, ja.
Der auch überhaupt nicht aussieht, wie ich mir vorgestellt habe. Also ich dachte, das war so geil, diese Schere zwischen Gesicht und der Stimme, weil du das einfach mit diesem Schauspieler verbindest. Auch wie viele US-Schauspieler, wo du von angesprochen hast, das ist deine deutsche Synchronstimme, die mögen wir hier sehr gerne, weil wir dich mögen und deine Schauspielleistung. Und dann sind die immer erstaunt, wie sehr die Stimmlage ihrer eigenen gleicht, nur auf einer anderen Sprache. Das ist immer so geil, weil die Leute ja wirklich danach aussuchen, dass das auch irgendwie ein bisschen passt. Ne? Im besten Fall wirklich
perfekt Yardim, passt. Genau, der war das.
Ah, ja. Farid Yardim, ja.
Der hat das wirklich super gemacht.
Ja, gut, ja. Dass es nicht Christian Ulm war.
Es gibt ja tatsächlich, wir driften so geil heute ab.
Wir kommen gar nicht mit unserem Thema.
Nein, noch ein Thema? Es macht gerade extrem Spaß, weil da kommen wir so Erinnerungen. Wusstet ihr, dass zum Beispiel der Beverly Hills Cop übermäßig erfolgreich in Deutschland war im Vergleich zum Rest der Welt aufgrund der Synchronstimme?
Ja, die ist nämlich viel überdrehter als das Original.
Richtig, richtig.
Aber es gibt auch andere Beispiele, habe ich jetzt nie geguckt, aber gab damals die Serie D2 mit Roger Moore und noch jemand anders. Die war hier in Deutschland so dermaßen erfolgreich, weil das Synchrondrehbuch so gut war und diese Serie so gut übersetzt hat, die lief sogar hier erfolgreicher als überall anders auf der Welt. Und da waren selbst die Hersteller der Serie dermaßen überrascht, wie gut die Serie lief und wie anders sie war, weil die halt viel lockerer und leichtgängiger war als das Original.
Und die Handlung machte zwar keinen Sinn mehr dadurch, haben die später gesagt, weil es einfach nur drüber gebrabbel war und es sind die gleichen Leute, die Bud Spencer-Synchros gemacht haben. Das war genau dieselbe Schmiede, die gesagt hat, wir geben dem Affen mal so richtig Zucker, ist scheißegal, Hauptsache Fun. Aber
selbst Raumschiff Enterprise hat dieses Phänomen gehabt, dass das deutsche Synchronstudio teilweise die Drehbücher so abgeändert haben, die dann so anders vom Original waren.
Ja, habe ich gesehen. Sinnlos im Weltraum.
Ja, das ist jetzt Sinnlos im Weltraum gewesen, genau. Kennst du, guck dir das bitte an, und das ist auch keine Nachsynchro wie Sinnlos im Weltraum. Guck dir die Animated TNG, also die Classic-Serie an.
Ja,
es gibt doch diese. So, die deutsche Synchro davon ist nämlich genauso bescheuert. Da kommen auch so Sachen wie Pille, was ist mit seiner Nase? Ich weiß nicht, die ist zu lang. Stinkt die nach Knoblauch? Nase kürzen, Pille und so. Es ist einfach, macht gar keinen Sinn.
Das war die ZDF. Die haben gedacht, das ist eine Kindersendung.
Großartig.
Ich muss sagen, ich habe auf Blu-ray habe ich die Neuauflage davon, wo mit den Originalsprechern das Originaldrehbuch da nochmal nachgesummt worden ist. Dadurch sind die Folgen 1000-mal besser geworden als das komische Kinderfernsehding, was wir vor allem die Folgen, die sowieso schon, glaube ich, nur 25 Minuten liefen, nochmal 15 Minuten runtergekürzt und haben keinen Sinn ergeben. Aber ja, das ist auch mal ein gutes Beispiel für gute und schlechte Synchro.
Was ich aber auch krass finde, ist, kennt ihr den Moment, ihr braucht nicht sehen, was gerade läuft. Es ertönt nur so 2-3 Wörter und du weißt ganz genau, alles klar. Das ist, also ich nehme jetzt mal als plakatives Beispiel, Eddie Murphy wäre jetzt zu krass, aber für mich ist eine ultimativ epische Stimme Bruce Willis.
Wobei ich sagen muss, wie heißt er jetzt nochmal? Hornbachmann hat ja auch Hornbach-Werbung gemacht.
Das ist der Lehmann?
Doch, der Lehmann war das,
genau. Aber der hat gewechselt irgendwann. Der ist glaube ich, verstorben, oder?
Das weiß ich nicht. Aber es kam ja dann irgendwann Stirb langsam 3 und der konnte aus Termingründen, konnte er Bruce Willis nicht synchronisieren. Das heißt, Stirb langsam 3 hat einen anderen Synchronsprecher wie die Filme davor und danach halt letztendlich. Weil er musste, glaube ich, fürs Traumschiff drehen, weil er ist ja auch ein Schauspieler gewesen.
Gott, dabei. Ja, das ist immer Hagenswald, ja.
Und ich muss trotzdem sagen, dass obwohl das ein anderer Sprecher ist, wir haben die Filme immer mal nacheinander immer noch mal geguckt gehabt, es fällt auf, aber es ist nicht so extrem, wie Dennis halt vorhin sagte, wenn jemand plötzlich durch jemand anders ersetzt, wo du nicht drauf klarkommst. Und bei Stirb langsam 3 haben die wirklich einen sehr guten Ersatz gewählt. Weil manchmal ist ja dann doch eine gute Wahl an neuen Synchronsprecher. Das ist wie bei Patrick Stewart, der auch 2 deutsche Synchronsprecher hat. innerhalb von Raumschiff Enterprise The Next Generation ist der Synchronsprecher ja plötzlich gewechselt und hatte jemand anders innerhalb der Serie. Und in der Zwischenzeit ist es so, dass der, wenn der für Marvel auftritt, hatte den Synchronsprecher, wenn er für Star Trek auftritt, hatte den Synchronsprecher. Weil der eine halt eher damit verbandelt ist, der andere mehr damit verbandelt ist. Man hat sogar den Synchronsprecher aus der Rente wieder zurückgeholt für Star Trek PK. Trotz Schlaganfall den ganzen Tag. Er hat gesagt, hey, dafür werde ich es nochmal machen, was Hut ab dafür ist. Aber das ist, oder hier Fox Mulder, als plötzlich Akte X neue Staffel lief und der Typ gesagt, hey, gerne spreche ich Fox Mulder, aber ich möchte gerne mehr Geld dafür haben. Und ProSieben gesagt, ja, dann nehmen wir jemand anders. Das war ein sehr harter Cut. Da musste man sich wirklich dran gewöhnen, aber hat mir das hatte ich dasselbe Gefühl wie Dennis bei NCIS. Aber bei Stirb langsam mit Bruce Willis gibt viele Leute, die regen sich darüber auf. Finde ich aber nicht schlimm.
Wir dürfen noch nicht den absoluten Geheimtipp unter den Synchronsprechern vergessen. Der größte Lacher meines Lebens, als es mir Schuppen von den Augen fiel, Herr Paschulke aus Löwenzahn ist die Synchronstimme von Samuel L. Jackson. Und du, wenn man diesen Mann, ne, alle, die jetzt draußen sind und nicht wissen, wer Herr Paschulke aus dem Original Löwenzahn Run ist, der googelt das jetzt bitte mal. Und dann rollt euch mal ab, weil dieser Mann hat ja eine Stimmgewalt. Das ist einfach der Hammer.
Das ist richtig krass. Wahrscheinlich ist
das so ein Theaterschauspieler oder was. Ich habe keine Ahnung. Großartig.
Was? Herr Paschulke?
Herr Paschulke.
Achso, Schulke.
Ich weiß nicht, wie der Mann wirklich heißt, aber er war Herr Paschulke in Löwenzahn.
Also für mich, was für mich extrem einschneidend war, was ich finde, was auch super, super viel weggenommen hat, war damals Thomas Danneberg, also die Stimme von Schwarzenegger, Travolta und Stallone.
Auch lustig, dass sie dann gleich gesagt haben, mach so ein bisschen andere Tonalität und dann machst du gleich die größten Action-Stars, frühstückst du alle ab, dann hat man im Kopf gleich diesen ähnlichen Stimmduktus so ein bisschen, das ist auch interessant, dass er alle gemacht hat.
Der hatte ja, ich glaube, bei Expendables 2 gibt's einen kurzen Auftritt, wo die drei ja in einem Raum, im selben Raum sind. und ich weiß gar nicht, wie das da gelöst worden ist, ob der jetzt Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger zusammengesprochen hat und während der Sylvester Stallone dann schon seinen eigenen Sprecher irgendwie hatte oder jemand anders, irgendwie war auch so ein Gemauschel. Ich glaube, im Film danach haben die dann ihre eigenen Sprecher, weil da waren ja alle drei dann länger dabei als nur für eine Szene. Aber ja, das ist natürlich auch interessant, weil wer ging denn damals davon aus, dass alle drei im selben Film auftauchen, ne? Keiner.
Gut, aber hätte keiner gerechnet. Selbst das, die haben ja immer noch einen ganz leicht veränderten Ton. Wen ich auch super finde, ist den Synchronsprecher, der ja damals unser Podcast-Intro auch gesprochen hat mal. Chris, könntest du ja vielleicht an der Stelle hier mal einspielen.
Habe ich nicht zu Hand. Dietmar Wunder, der James Bond gesprochen hat,
Daniel Craig. Genau, Daniel Craig gesprochen hat. Aber das ist auch krass, wie der, hat man in ein paar Interviews schon gesehen, wie er mit leichten Nuancen der Stimme die Rollen verändert und also es ist schon, das ist
cool. Also Dokumentationen von ihm gesprochen sind super angenehm. Und der hat mal, das habe ich mir zwar nicht ganz angehört, weil ich bin nicht so ein Hörbuchhörer, aber der hat mal, es gibt so eine Star Trek Buchreihe und der hat die als Hörbuch eingesprochen. Also seine Stimme ist wirklich super angenehm.
Ja, es gibt schon ein paar gute und ein paar komische. Wie der Typ, der damals die VW-Werbung gemacht hat mit das Auto. Der hat sich also noch im Klo sitzt. Das Auto.
Das hatte VW einfach kein Geld in die.
Nee, das war ein Bekannter, aber der hat so ein bisschen gedrungen ja gesprochen. Aber es gibt ja auch diese ganzen Zweite Weltkriegsdokumentationen und so, die Stimme.
Ist nicht Dieter Knopp alle selber oder
was? Gott. Ich
heißt der Dieter Knopp?
Ich weiß nicht, ich glaube Knopp mit Nachnamen, aber ich weiß
nicht, ja, die genau. Ja, Knopp, keine Ahnung. Ja. Ich habe noch einen übrigens für euch. Das ist für die Leute, die so alt sind wie ihr eigener Opa, weil diesen Schauspieler kennt kein Mensch mehr, sage ich euch. Großartige Synchronstimme. Die deutsche Stimme des Genie in Aladdin, in Disneys Aladdin, Per Augustinski.
Doch.
Auch eine richtig geile Synchronstimme. Das sind so Leute, die auch ganz oft, es gibt.
Der hat auch Robin Williams gesprochen,
war das? Genau. So,
genau.
Ja, hervorragend, genau. Ja. Genau, weil Robin Williams war es ja im Original Englischen. War es ja.
Genau.
Robin Williams für den
Genie. Der sah auch so aus, der Genie sogar wie er.
Ja. Genau. Ihm nachempfunden.
Ja, ein großer Schauspieler ist damals von uns gegangen.
In der Tat, ja.
Und die Synchro war wirklich hervorragend. Also auch in den Realfilmen, wo er mitspielt und seine Synchro hat, wahnsinnig gut. Es ist eine Schande, dass er so früh von uns gegangen ist.
Der war ja, wirklich.
Ja. Seine Tochter heißt Zelda.
Ha? Ja, großer Gamer, stimmt, ja.
So, ich würde sagen, wir kommen jetzt mal von einem Thema auf. Wir haben schon 50 Minuten voll.
Wir haben voll und, abgeliefert, was den
Abschweifer angeht. Genau, ja. Und kommen jetzt eigentlich zu dem eigentlichen Thema, den Dennis ganz vor fast einer Stunde angeteasert hat.
Ich hatte mir so eine richtig coole Überleitung zurechtgelegt von ja, das Boot, die Serie, zu dem Modell, das Boot, aber das ist okay,
es hat nicht so ganz geklappt, aber er macht nichts. Wir waren letzte Woche, also wenn wir jetzt den Podcast aufnehmen, haben wir jetzt aktuell den 21. und wir waren dann am 18.04.2026 waren wir auf der Intermodellbau in Dortmund.
Das erste Mal in unserem Leben, obwohl wir seit 1994, als ich und Chris in der 5. Klasse nebeneinander gesetzt wurden bei der Einschulung, also in dem Jahr fing das dann an und dann haben wir halt gesagt, boah, da müssen wir mal hin, das ist bestimmt voll cool. Naja.
Ernsthaft? Das erste Mal, seitdem ihr euch das vorgenommen habt, ist ja krass.
Ja, das ist richtig krass.
Background-Story. Also ich war mal ganz nah dran, weil ich habe mal in Dortmund gearbeitet eine Zeit lang, bei K&M Electronic in dem Laden. Und K&M Electronic lief dann neben der Intermodellbau lief dann noch eine Elektronikmesse damals.
Vielleicht habe ich dich da sogar mal gesehen oder du hast mir was verkauft.
Das habe
ich früher meine Sachen immer geholt.
Siehst du, ich bin da, ich weiß nicht mehr, wann ich da war. Es ist viele, viele Jahre her.
Leute, ihr schweift schon wieder ab. Merkt
ihr das? Ja,
es geht ja um die Intermodellbau. Und damals war die Intermodellbau noch so klein, dass sie sich die Dortmunder Messe mit einer anderen Messe, die gleichzeitig lief, halt noch teilen konnte. Und sie hatte auch nur eine Halle oder sowas. Und ich bin da nie gewesen, weil ich aus diesem Verkaufsraum von K&M Electronic nicht rausgekommen bin. aber es hat riesen Spaß gemacht, unabhängig davon. Und wir waren jetzt auf dieser Messe und jede einzelne Halle ist voll bis oben hin gewesen.
Ja.
Nicht nur mit Ausstellern, sondern auch mit Leuten, weil wir natürlich am Samstag da waren. Wir müssen ja auch arbeiten.
Wobei wir sehr früh da waren und haben eigentlich am Anfang noch gute Luft gehabt. Also es hatte schon
Retro. Wie auf einer Börse.
Ich wollte gerade sagen, jetzt die Frage, ist das Retro-Börsen vergleichbar oder?
Ja, ich würde sagen, dadurch, dass es ein bisschen größer sind, die Hallen.
Die haben Umluftanlagen, also sehr gute besser. Sogar.
Genau. Aber die eine oder andere Pissefahne ist ja schon dieses, dieses Körpergeruch, Schweiß, Pipi, du weißt, welchen Geruch ich meine.
Keine Ahnung. Aber man muss sagen, gut, das Verhältnis Männer zu Frauen war wahrscheinlich 90% Männer, 10% Frauen. Mhm. Aber du hast ich habe noch nie so viele leuchtende Männeraugen gesehen.
Doch auf der Herbertstraße.
Und der Grund war nicht nackte Haut, sondern halt diese Modellbausache, die da war. Und selbst wir, als wir das erste Mal da reingegangen sind, wir sind direkt instant sind wir auseinandergefallen, wie in so einer Zeichentrickserie, weil das erste, was wir gesehen haben, war ein Verkäufer, der direkt, 50 Zentimeter große ferngesteuerte Tigerpanzer verkauft hat.
Wo man Softwarekugeln mit verschießen kann.
Die Softwarekugeln verschießen.
Und Actionfiguren vom SS-Sturmbannführer Joachim Pieper.
Gott. Genau. Das war nur ein Stand von vielen, keine Sorge. Gott, es gab auch noch ganz viel andere.
Also da hätte ich aber mal kurz einen Tipp gegeben, ob da nicht die Armbinde vorher noch abgemacht
wurde.
Es waren keine verfassungswidrigen
zu sehen. Ja, genau. Da müssen die auch ordentlich drauf aufpassen.
Ja, ja,
definitiv. Sind die da ganz schnell weg.
Ich glaube, wenn du die kaufen willst, musst du dann auf so eine Messe in den Niederlanden gehen.
Da kriegst du das auf jeden Fall. Stahlhelme auf dem, neben den Tulpen.
Ja. Ja. Genau. Ja. Auf jeden Fall war das wahnsinnig cool und wir sind da, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da gewesen sind und wir sind eigentlich die ganze Zeit nur mit großen Augen rumgelaufen.
Wir haben tatsächlich auch nicht alles in hundertprozentiger Genuss erleben können, weil tatsächlich du nach der ersten Stunde schon einen kompletten Overkill hattest. Mhm. Du bist eigentlich, deine Augen sind von einem Ding zum nächsten geschossen. Mhm. Ich behaupte, du kannst da 3 Tage, 4 Tage ganz entspannt verbringen und hast immer noch nicht so jedes Detail gesehen. Ich meine, wir sind an so einem 3,50 Meter langen Flugzeugträgermodell, was übrigens auch schwimmen kann, vorbeigegangen. Wirklich, kann ich schlecht beschreiben, höchst detailliert, richtig geil gemacht und so. Und dann habe ich den gefragt, wie viel Arbeitsstunden geht denn eigentlich in so ein, bis das jetzt hier steht? Und da sagt er, sind alle übrigens sehr, sehr, sehr freundlich, da sagt er, an diesem Modell baut er seit 40 Jahren. Mhm.
1981 nicht, hat er damit angefangen, stand auf dem Schildchen. Und es war sowas von detailliert. Also da war dann dieser Lift für die, ein britischer Flugzeugträger war das, dieser Lift für die Harrier war dann da, der immer hoch und runter gefahren ist. Du konntest reingucken, was an den Seiten hast du, bis hinten ans andere Schott hast du gucken können. Beleuchtet, alles mögliche. Also
dann also gibt's ja so,
bauen sie da dran, drei gescheiterte Ehen.
Genau. Ich glaube, also Chris sagte gerade die Besucher, also ich glaube, es ist mit die homogenste Besuchergruppe, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Weiß, 40 bis 60, häufig leicht übergewichtig mit Bäuchlein. Also
fragt sich, man muss auch sagen, es waren auch viele Väter mit ihren Kindern da und so.
Genau. Ja, nein, aber und alle gut gelaunt, alle genau, also wirklich alle super freundlich. Ja. Keiner hat mal gestupst oder so, wie du es auf so anderen Messen kennst oder so. Auf, ich sag mal, Gamescom nehmen wir als Beispiel mal. Überhaupt gar nicht. Alles ruhig und gediegen. Und für mich doch eins der Highlight ist, in der einen Halle laufen wir an so einem Stand vorbei, da sitzt ein älterer Herr an so 3 Meter Tisch und da sind Schiffe auf seinem
Tischen.
Aber jetzt denkst du, ja, Schiffe, so Revell zusammengeklebt. Nee, aus Papier, gefaltete Papierschiffe von einem kleinen Kutter bis zum Flugzeugträger und den größten Containerschiffen der aktuellen Zeit. U-Boote, alles, was ihr euch vorstellen könnt, an Schiffen, Kreuzfahrtschiffe, alles. Und jetzt kommt der Clou. Alles im gleichen Maßstab. Ja. 1 zu, keine Ahnung, 600, glaube ich. Und alles von ihm selber recherchiert, gezeichnet, gefaltet und am Ende zusammengemacht. Und also wahrscheinlich ein dickeres Papier auch. Du konntest das auch in die Hand nehmen. Und so ein U-Boot in die Hand gegeben und so. Und der Typ war einfach nur der absolute Wahnsinn. Dann wohl letztes Jahr haben wir uns mit ihm unterhalten. Hintergrund ist, ich und Chris haben früher in der Schule, weil es langweilig war, Linienbusse aus Papier gebaut. Also ja. Linienbusmodelle, weil wir 1,87er Größe und sowas. Und dann haben wir das erzählt und das fand er total cool. Und er sagt, wenn ihr sowas schon gemacht habt, dann wart ihr schon weit vorne. Und unsere Linienbusse waren wirklich cool teilweise. Mhm. Ich meine, da waren jetzt nicht so viel Faltecken drin. Aber, und dann sagte er, letztes Jahr auf der Messe kam einer zu mir und sagte, ja, bau doch mal hier das größte Kranschiff der Welt. Und er so, ja, mal gucken. Und dann hat er das wirklich gebaut zu dieser Intermodellbau. Und das hat einfach irgendwie 300 Stunden gedauert und selbst das Dingen aus Papier zu machen in der Steifigkeit, dass er dann den Kran sogar was dranhängen kann und so.
Und der Detailgrad?
Sehr hoch. Ich habe zwei Bilder eben reingeschickt in den Chat.
Okay. Guck mal rein. Guck mal bitte einmal drauf, dann kannst du zumindest, genau.
Eine Nahaufnahme. Und ja. Die anderen,
also, sind keine Ahnung. Das ist Papier?
Das ist Papier.
Ach du meine. Okay, also, und das sage ich jetzt nicht als blöden Witz, ich nehme mal auch ganz stark an, dass ganz viele Leute, die auf solchen Messen sind, auch einen gewissen Grad an Autismus besitzen, weil das erfordert wirklich ein fotografisches Gedächtnis, eine Seelenruhe, sich in einen so ein Rabbit Hole irgendwie zu verkriechen und dann wirklich so ein Ding wirklich fotorealistisch nachzubauen mit einem Material, was jetzt nicht gerade
dafür gemacht ist,
genau. Hut ab.
Ich habe da, damit du einmal nochmal so den Hörern das auch mal so aus der, ich habe es nicht gesehen, aber kannst, ich habe auch nochmal Fotos reingestellt. Auf dem letzten Foto siehst du die U-Boote und auch den Flugzeugträger im Vergleich zu anderen Schiffen. Und das
Kranschiff
siehst du. Und da siehst du auch das Kranschiff. Und wenn du da ranzoomst, dann musst du, guck dir das mal an. Hinten die Propeller oder auch die Kranachsen selber. Ey, das ist, das kannst du nicht in Worte fassen, was der da gebaut hat.
Und ich muss nein. Und ich muss für meinen Teil wirklich sagen, er mit seinen Papiermodellen ist das, was mich auf der Messe am meisten beeindruckt hat. Neben den ganzen anderen vielen coolen Sachen, die da zu sehen waren, aber das hat mich wirklich am meisten beeindruckt und gesagt, wow, Hut ab.
Und er sagt selber, er recherchiert alles selber, er holt sich versucht die Pläne zu bekommen und alles, was ist an diesen Dingern Maßstab. Also alle Schiffe sind auch im gleichen Maßstab gebaut, dass man die Vergleichbarkeit hat von den Flugzeugträgern früher und heute und so weiter und so fort.
Naja. Kann ich mal kurz fragen, ja. So als Modell, also für mich ist Modellbau immer, ich muss wirklich aus irgendwelchen vorgegebenen Materialien, weiß nicht, irgendwas zusammenkleben, meistens auch noch irgendwie, dass es dann am Ende wirklich ein nicht mehr verrückbares Modell ist, was ich dann irgendwie ausstelle. Oder aber so Autos, die schon dann halt fertig sind, aber sehr detailgetreu sind, in verschiedensten Maßstäben, ne, mal mehr, mal weniger modelliert. Ist das denn auch mittlerweile so, dass das irgendwie verschwimmt, auch mit Klemmbausteinen und mit allem anderen Mädchen und ferngesteuerte Sachen und Flieger? Und weil ich, für mich war Modellbau wirklich immer dieses Bauen eines Modells, was ich mir starr irgendwo in eine Vitrine stelle.
Meinst du jetzt auf der Messe oder grundsätzlich?
Auf der Messe grundsätzlich, weiß ich nicht, ob da die Trennung schon
auf der Messe hast ist, du eine Halle, da geht's rein um Schifffahrt. Heißt schwimmende Modelle, die du zusammenbaust, RC-gesteuert oder Optikmodelle oder Papiermodelle oder auch Klemmbausteine. Flugzeuge auch. Dann gibt es eine Halle mit RC-Fahrzeugen, also alle Sparten davon. Dann gibt es auch einen Bereich mit Driftern. Dann gibt es eine Halle, wo es um Roboterkämpfe geht, also dieses klassische Roboter Deathmatch hast Robot du da. Wars. Dann gibt's eine halbe Halle, da die teilt sich Dampfmodellbau, also so dampfbetriebene.
Richtig dampfbetrieben.
Die fahren auch mit ihren Dingern durch die Halle. Und die andere Hälfte ist Kirmesmodellbau.
Der war geil.
Das hat Kirmesmodellbau, okay, das hätte ich jetzt nicht auf meiner Bingo-Karte
gehabt. Das hat mich komplett abgeholt. Die stehen da, machen und jetzt noch eine neue Runde und blablabla. Und die Dinger Dampf, alles am Knallen. Dann hast du ein bisschen Sci-Fi-Modellbau mit so Raum, mit Raumschiff-Modellbau. Ganz große Bereiche, wo die Leute mit ihren ferngesteuerten großen Baggern ganze Tonnage von
Halle voller Erdmassen Baustellen bewegen. War da.
Da war eine Halle, wo nur Baustellen waren.
Einen Bereich habe ich noch vergessen, den ich vielleicht dazu zählen würde, mit so einem gleichen Augenzwinkern. Ich glaube nicht, dass er bei so einer Sache, die dann doch ernst genommen wird, auch vielleicht das falsche Wort, dass er dazugehört, aber was ist mit so Anime-Figürchen?
Gar nicht.
Gar nicht. Siehst du? Das ist gar genau, nicht da hätte ich nämlich auch mitgerechnet, dass das dich damit nicht vermischt
hat. Nee. Ja. Panzer waren ganz viel, also Militärfahrzeuge. Ich habe auch mal noch mal zwei Dinger reingeschickt. Einmal jemand, der völlig in seinem Element ist zum Thema Rummelplatz. Erinnert mich immer so ein bisschen an die Einspieler von TV Total mit dem Jungen, der da.
Ach ja, muss ich jetzt auch dran denken.
Genau, an das Meme, und das darunter ein sehr großer RC Tigerpanzer mit Sound- und Qualmmodul, der dann dort rumgefahren ist.
Dioramen hast du auch viele gehabt?
Dioramen waren da, genau.
Ah, okay.
Einer hat die Kranger Kirmes aus Lego nachgebaut, in ziemlich groß.
Mit Lego-Kotze auf dem Boden.
Mit Lego-Kotze auf dem Boden, genau. wobei wir sind ja, unser Hauptziel war ja eigentlich, eher unsere RC-Autos wieder flott zu kriegen. Ich will das eigentlich schon seit Jahren machen, aber
das machen wir gleich, nicht schweif nicht wieder ab.
Ach so. Nee, das ist
schweif nicht wieder ab.
Und sind dann halt, unser Hauptziel war dann halt, die RC-Halle aufzusuchen, nur um festzustellen, dass es da immer noch mehr Auswahl gibt, als es vor 30 Jahren der Fall war.
Und man lüften muss, weil es ständig nach Benzin wahrscheinlich.
Nee, es war nur Elektro.
Ah, okay, gut.
Und dann war eigentlich unser Ziel, einen bestimmten Stand Berlinski anzusteuern. Aber ey, ich bin immer noch erstaunt, was für ein Andrang die RC-Sache, vor allem dieser Laden halt hatte. Die hatten ja Verkauf auf der Messe. Und dass sich eigentlich technisch gar nicht so viel verändert hat da. Aber die Effektivität wahrscheinlich ein bisschen besser geworden ist. Also die Motoren sind besser geworden.
Reichweite oder so.
Die Reichweite wahrscheinlich dadurch auch. Und
Akkutechnik hat sich leider gar nicht verbessert. Es ist immer noch Nickel-Cadmium. Oder es gibt Lipo-Akkus, die du aber speziell lagern musst, weil die Brandgefahr zu hoch ist. Aber anderes Thema.
Ich echt erwartet, dass in der Zwischenzeit Lithium-Ionen-Akkus kommen mit 12 Volt oder sowas. Aber du himpelst da immer noch mit diesen 7,5 Volt-Akkus rum. Aber naja, das ist schon ziemlich, und die Modell, also die RC-Autos sind im Vergleich zu früher, also wenn ich mir mein Subaru hier angucke, gut, ich habe jetzt nur ein Tamiya, also was heißt nur, es ist jetzt ein Tamiya-Fahrzeug, sind selbst die Hauben deutlich detaillierter, als es früher der Fall war, von anderen Herstellern jetzt, die ich gesehen habe. Bei Tamiya ist, glaube ich, immer noch so, dass du halt die nackte Haube kriegst, dass du dann besprühst und selbst beklebst. Aber von manchen anderen Herstellern waren dann die Autos schon mit richtigen nicht leuchtenden.
Kyosho war das in dem Fall. Aber Kyosho war,
da muss ich mal sagen, deutlich detaillierter, die genau, Fahrzeuge.
Kyosho hat aber damals schon, als wir jung waren, jetzt muss man dazu sagen, unsere Sachen, die wir haben, die stehen jetzt seit 18, 19, 20 Jahren im Keller.
Ja.
Und die Technik, die wir jetzt gerade benutzt, gekauft haben. Als
wir in der WG gewohnt haben.
Genau, kleiner Spoiler, also wir wollten uns ja beraten lassen und wollten auf der Messe quasi uns wieder ins Leben zurückholen. Es stellte sich relativ schnell raus, dass sie keine Ersatzteile auf der Messe haben und dass es überhaupt nicht möglich gewesen wäre, obwohl die Personal ohne Ende hatten, weil der Stand einfach so brutal belagert wurde.
Das machen wir zwischendurch.
Genau, wir sind dann, haben dann gesagt, boah, wir haben noch anderthalb Stunden Zeit, wir fahren einfach nach Berlinski in den Shop in Dortmund, weil die haben nämlich am Dortmunder Ring, da haben die nämlich einen Laden, den können wir dem mal, kannst du mal hingehen. Das müsste bei dir um die Ecke sein irgendwo. Und dachte, komm, wir sind alle auf der Messe, dann wird da nicht so viel los sein. Ja, Pustekuchen.
Die haben wahrscheinlich die gleiche Idee gehabt, dann gehen wir da nochmal eben kurz auslagern.
Ich hätte nicht gedacht, dass es so eine Nachfrage und so viel Potenzial gibt. Und naja, dann sind wir da aber rein und dann war da der Mika, der hat uns gut beraten und natürlich haben wir wieder ein bisschen zugequatscht und gemacht und getan und dann stellte sich relativ schnell raus, eure Idee, die ihr habt, ist gut, führt aber dazu, dass ihr theoretisch besser einfach ein neues Auto kauft, das komplett neu aufbaut, weil dann ist es einmal heiler, als wenn ihr jetzt so eine alte Murkskiste nehmt, die ihr sowieso komplett neue Differenziale fetten müsst, alles nachgucken müsst. Ich sag mal, nach 20 Jahren ist Plastik ja vielleicht auch mal ein bisschen spröder geworden.
Die Weichmacher sind weg, ja.
Ich vermute, wir hätten unsere Autos repariert, hätten eine Runde auf dem Parkplatz gedreht, hätten uns einmal getroffen und dann hättest du nämlich zwei Teile von dem Ding gehabt, wahrscheinlich. Und ja, dann haben wir halt gesagt, okay, dann gib ihm. Und dann haben wir halt einmal komplett zugeschlagen, so neue Akkus, neue Fernsteuerung, neue Servos, neues Auto und eine Menge Angst, ob wir das Ding jemals ans Laufen bekommen jetzt, aber naja gut. Das war aber wirklich tatsächlich echt cool und die Leute in dem Laden auch nett und richtig geile Beratung und so.
Ist das auch der Spaß an der Sache? Weil da bin ich auch absolut jetzt gerade wieder nicht überrascht, aber das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, dass wenn man sich so ein RC-Auto kauft, sei es jetzt mit einem Verbrenner oder mit Elektrobetrieb, dass man dann wirklich sagt, okay, ich kaufe mir schon die Einzelteile und baue es dann irgendwie so ein bisschen wie so ein Automechaniker im Kleinen selbst zusammen. Gehört das dazu?
Du kannst die Experience Ready to Race nehmen, dann nimmst du dir einfach für 250 Euro so ein Auto aus der Packung, das sieht super aus, dann machst du die Akkus da rein und dann fährt das geht auch.
Okay.
Haben wir auch erst überlegt gehabt. Mein Einsatz war natürlich dann, ey, wir wissen ja aus Erfahrung, wenn du mit dem Ding mal irgendwo vorkrachst, geht auch mal was kaputt bei Plastik. Und dann ist die Frage, wie kriegst du es repariert? Und Tamia hat halt den Ansatz, du kaufst doch so eine schöne große Box und da ist das Auto in 590 Einzelteilen. Also wir reden davon, dass der, nehmen wir mal als plakatives Beispiel, ein Stoßdämpfer, der besteht ja aus einem Dämpfer, oben Unterplatte, einer Feder und Schrauben. So, der liegt da nicht im Ganzen drin, den musst du auch noch zusammenbauen.
Okay, also doch kleine Automechaniker.
In dem Augenblick, ja, also ich habe auch noch nie in meinem Leben Getriebe zusammengebaut. Das werden wir jetzt auch im Maßstab 1 zu 10 mal tun. Das ist ein Differential, kein Getriebe. Differential. Getriebe hat ja nicht, ist ja nur einen Gang. Aber dieses ganze Thema werden wir uns einmal antun und mit unseren jetzt 40 Jahren plus 2 dieses Experiment wagen.
Das ist spannend.
Das wird spannend, ja.
Also wenn wir jetzt ja, Midlife Crisis kickt hart. Nee, aber Spaß. Aber ich glaube, das ist aber so, ich hatte ja als Kind schon so Autos. Ich habe jetzt ganz viel altes Zeug verkauft gehabt, was auch nie gefahren ist, weil ich nie das Know-how hatte, diese damals gekauften Autos irgendwie wieder ins Leben zurückzuholen. Und das war jetzt auch der Ansatzpunkt, so, wir fangen jetzt bei Null an. Wir brauchen ein bisschen Platz, wir brauchen ein bisschen Zeit, wir brauchen vielleicht keine zittrigen Hände, das ist noch gut alles. Und dann versuchen wir das Ding wirklich mal so zusammenzubauen, dass wir nachher einen Akku einlegen, anmachen und ja.
Spaß haben.
Und wenn es dann vor die Wand fährst, sagst, oh scheiße, da habe ich mir jetzt den Querträger oder den Querlenker kaputt gefahren oder die Achsaufnahme kaputt gefahren, dann bestellst du dir für 10,25 Euro Ersatzteile und dann schraubst du das Ding wieder auseinander und schraubst wieder zusammen und Ich sehe, du hast auch Bock, ne?
Ich merke das schon. Ja, ich hab auch hier keinen Platz, wo soll ich hier mit fahren?
Das ist nicht groß.
Über den Nordmarkt.
Wir wissen auch noch nicht großartig, wo wir fahren wollen. Aber es gibt genug Parkplätze, die wir nutzen.
Ich habe tatsächlich nur als kleiner Einschub, ich weiß, das ist wieder ein Ausreißer von der eigentlichen Geschichte, aber ich habe tatsächlich mal ein Video über einen Filmemacher gesehen, der für seine Action-Szene in seinem Film, weil er kein echtes Auto zerschrotten wollte, ein Auto genommen hat, was von dem Gewicht und von der Fahrphysik dann doch schon relativ zumindest in einigen Szenen einem echten Auto nahe kommen, was dann so ein AC-Auto in irgendeiner, ne, Maßstab war. Und das sah mit dem richtigen Kamerawinkel und dem richtigen Drumherum sah das verdammt echt aus. Das fand ich schon echt cool.
Hallo, bei Knight Rider ist auch immer so ein Modellauto rumgesprungen. Das sah auch echt aus.
Ihr wisst ja, ich bin ja Auto- und Technikfreund, ne? Obwohl ich kein Schrauber bin im eigentlichen Sinne. Aber es gibt, wir haben jetzt Glattbahner, also ich sag mal, Rennautos in Anführungszeichen, so DTM-Auto und sowas haben wir ja für einen glatten Parkplatz. Aber es gibt ja auch die im Gelände unterwegs sind. Mhm. Und da gibt es teilweise Videos, auf Social Media verfolge ich das viel und auch teilweise YouTube-Content. Wenn da einer mit so einem, dann bewegen wir uns bei die guten Sachen kosten, dann da kosten die Autos so fertig gebaut, so 400 bis 800 Euro. Mhm. Da ist aber dann auch wirklich Technik, auch Fahrwerkstechnik drin vom Allerfeinsten. Und da ist ein, wenn du da so Slow-Mo-Videos siehst, wie der dann quasi über den Dreck ballert oder über Unebenheiten geht und siehst, wie das Fahrwerk arbeitet und die Karosse gleich bleibt und so. Das ist technisch wie die, wenn du Rally Dakar guckst, da ist quasi die gleiche Technik runter. Wenn
du
einmal nicht
richtig guckst, denkst du, du guckst ein richtiges Offroad-Rennen.
Mega gut. Okay. Das ist aber eine Sache, also wir haben vor uns von vornherein gesagt, also wir sind eher dann die Glattbahner, ich habe auch keinen Bock auf den ganzen Dreck und so rauszuholen.
Sauber machen, ja.
Da kannst du überall fahren, aber da fährst du auch deutlich mehr kaputt und es muss auch eben im Rahmen bleiben. Das ist jetzt wirklich ein blödsinniges nächstes Hobby neben den ganzen anderen blödsinnigen Hobbys.
Sagen wir es mal so. Und wie gesagt, der ganze Bums liegt jetzt hier aktuell, wartet noch darauf, zusammengebaut zu werden. Ich übernehme von meinem Auto nur noch die Chassis, ne?
Die Haube.
Die Haube, genau, die Haube.
Das Chassis ist das, wo alles
aufgebaut. Die schon sehr durch ist, aber ich würde gerne meinen Impreza behalten.
Kann ja, aber Chris, wenn wir uns eine neue Haube kaufen, kaufst du dir einfach auch für 19 Euro einen neuen Impreza-Haube und dann lackierst du die auch einfach einmal
Arsch.
Mit. Du fährst dein Ding sowieso Schrott demnächst.
Nee, ich werde schon aufpassen.
Tatsächlich bis zu 45 km/h schnell die Dinger.
Ja, krass.
Und 45 km/h auf einen stehenden Bordstein.
Da muss der Bordstein halt beiseite springen.
Ich, kleiner Anschub zum Thema Autos noch. Ich bin ja überhaupt kein Automensch. Also ich fahre ungern Auto, nur wenn ich es muss. Ich kann damit irgendwie nicht viel zu anfangen. Ich fahre gerne da, wo keiner ist.
Ja.
Also so meine Familie oder mein Vater, der wohnt so im Bergischen in der Eifel. So
Richtung. Boah, da fahre ich auch gerne rum.
So, und da fahre ich und da ist halt kein Schwanz. Und dann denke ich mir, das macht, so ist Autofahren schön. Ich fahre irgendwo hin, da sind 100 Parkplätze nur für mich und das ist geil. Und hier im Ruhrgebiet denke ich mir, ich will euch alle umbringen.
Ja, im Großstadt allgemein ist
ich hasse es.
Ist schwierig
da. Ich hasse es, nur man findet keinen Parkplatz und gar nichts. Am liebsten würde ich da irgendwie, keine Ahnung, ein Einrad fahren und denke mir so, da passe ich wenigstens irgendwo hin. Also das nervt. Ich mag aber auch tatsächlich keine neuen Autos. Neue Autos sind mir alle charakterlos. Glatt gebügelte Eierautos. Also ich mag diese runden Formen gar nicht. Die sind alle
Wert, ne?
Genau, ja, technisch. Ich weiß, warum die so aussehen. Und dann komme ich immer so um die Ecke manchmal und da denken Leute, solche Sachen kennst du? Da kann ich genau benennen, weiß ich nicht. 1970er Plymouth Hemi Cuda. Geiles Muscle Car. Sowas finde ich geil. Da weißt du, das Auto ist das Auto. So ein anderes Auto sieht nicht, kein anderes Auto sieht so aus wie dieses Auto. Ne? Oder eine Shelby Cobra oder sowas.
Ja.
Ne? So die alte Variante zumindest. Aber neue Autos sind für mich einfach, wenn überhaupt, nur noch Nutzfahrzeuge und uninteressant.
Bis zum gewissen Grad. Für mich ist ein Auto auch nur ein Fortbewegungsmittel. Wobei ich natürlich, ja, jeder weiß natürlich, dass das Skoda Rapid Spaceback Scoutlet in Weiß das schönste Auto der Welt ist. Also meiner Meinung nach, es darf jeder natürlich seine eigene Meinung haben. Aber ja, beim RC-Auto ist mir das eigentlich egal, das ist halt ein Spielzeug letztendlich für mich. Nur wenn die Bumskiste kaputt geht, dann repariere ich die wieder und fertig. Aber ich würde mich jetzt in die Thematik nie so tief reinfuchsen, weil ich jetzt so ein Auto nah oder ich bin ja kein Auto nah in der Hinsicht. Aber dafür, selbst wenn ich jetzt wahrscheinlich privat, ich fahre sehr gerne Auto, so ist es nicht, aber wenn ich da wahrscheinlich, wäre es trotzdem wahrscheinlich was Interessantes für mich, weil es einfach eine Sache ist, ich bastle ja gerne, wisst ihr ja selbst. Deswegen umso leuchtender war meine Augen, als ich die Verpackung aufgemacht und da drin gesehen habe, dass alles noch wie von Bausätzen, alles noch in diesen Rahmen auch eingesetzt ist und so. Und ich dachte mir so, okay, das willst du jetzt auseinandernehmen, aber ich habe es halt noch nicht gemacht.
Auf den Erfahrungsbericht.
Genau, das klingt sehr interessant. Da bin ich auch sehr gespannt, was dann bei uns rauskommt, weil wir sagen, das ist alles scheiße gewesen. Aber hey, wenn es die anderen hinkriegen, warum sollen wir das nicht auch hinkriegen?
Ja, genau.
Ja.
Sonst verkauft das halt wieder.
Sonst wird das wieder verkauft, genau. Ich habe auf jeden Fall schon Batterien in die Fernbedienung getan. Das ist schon mal erledigt.
Warum?
Ja, weil ich Batterien hier liegen hatte, habe ich gedacht, schmeiß es rein und fertig.
Macht total Sinn, nix. Wenn in einem Jahr wir die Dinger zusammengebaut haben, fahren wir los, hat er keine Batterie.
Ich werde das Ding nicht garantiert nicht in einem Jahr zusammengebaut haben, sondern schon diesen Sommer am Fahren haben.
Die Batterien schon ausgelaufen.
Ich mag ja Autos.
Ich bin jetzt ja, nicht gekauft, damit es hier liegt.
Ich mag Autos auf allen Ebenen dieser Welt. Ich habe auch ein Auto, womit ich einfach nur Auto fahre. Das sonst keinen anderen Zweck hat, also von daher.
Spaßauto.
Nee, ja, den Luxus gönne ich mir. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, dafür habe ich ein Spaßauto.
Ich rauche und trinke auch nicht.
Kein lustiger Funfact, das würde jetzt falsch klingen, aber meine Oma, wo immer sie jetzt auch schweben mag, auf Wolke 7, hat mal tatsächlich einen ziemlich schweren Unfall gehabt und einen astreinen Ford Capri zerlegt.
Ui.
Schade, weil das war echt ein schönes Auto, aber Gott sei Dank hat es meine Oma irgendwie dann doch über den Berg geschafft. Also die hat sich da richtig über den Berg, über einer Kuppe irgendwie in die Gegenfahrbahn gekommen und voll frontal mit irgendwem anders und dann hat es sich dreimal überschlagen. Das ist so.
Was hat sie gehabt? Den Opel oder den Capri?
Ford Capri war das.
Okay.
Den müsstest du heute noch haben.
Hat sie ja eher gesagt, der Capri wird mich nicht schaffen und ist dann wieder aus dem Bett aufgestiegen. Ja, aber gut, das war, die Autos früher waren definitiv nicht so stabil wie heute.
Wir sind schon wieder so dermaßen abgerissen. Ja,
kommen wir wieder zur Messe zurück, war geil.
Zur Messe zurück, genau.
Demnächst wieder, also demnächst, was ist demnächst, keine Ahnung, ob nächstes Jahr wieder hingehe, aber gerne möchte ich da nochmal hin, irgendwann mal,
aber dann auch, genau, dann gehen wir am Wochenende. Was man sagen muss, der Eintritt war fair.
Ja, definitiv
Normalpreis, besser als
bei der Gamescom.
Genau, Normalpreis 17,50 €, aber Modellbau Belinski, die ja Dortmund sitzen, haben dann auch noch einen Rabattcode rausgehauen mit 2 € Rabatt auf die Karte. Also hättest du für 15 € auf die Messe gehen können.
Jo.
Tatsächlich muss ich sagen, fand ich auch die Preise auf der Messe für Essen und Trinken, ja, es war natürlich nicht so günstig wie draußen, aber es war verhältnismäßig in Ordnung. Also ich sag mal so eine Portion Chili Cheese Fries mit dem ganzen Gedöns da drauf, was auf der Gamescom halt einfach mal 15 € kostet, hat da 7,50 € gekostet. Ich habe für einen halben Liter Wasser und ein Cappuccino habe ich 8 € bezahlt zusammen. Das ist jetzt auch nicht günstig, aber okay, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Okay.
Also ich habe da gar nicht drauf geachtet, ich hatte mir was zu trinken mit und wusste ja eh, dass wir am Ende dann Pommes-Schranke haben.
Taxiteller.
Ja, ich hatte ja kein Taxi, ich hatte mit Taxaschnitzel, Alter.
Ach, wieder abgedriftet.
Mit Taxasoße überbacken, Alter, also, Alter, war ich voll danach, ne? Aber ich habe es dann am Folgetag, habe ich es dann nochmal aufgewärmt und schön mit Reis gegessen, war sehr lecker, aber hätte ich das gegessen, wäre ich gestorben in dem Laden.
Das ist so ein Lutscher geworden, der schafft noch nicht mal seine Portion in der Pommesbude aufzuessen.
Ich drifte jetzt nochmal ganz hart ab, aber ja, unser Weihnachtsessen, wie ihr alle irgendwie gesagt habt, boah, wie hast du diese Pizza weggekriegt, das ist immer noch mein Erfolgserlebnis des letzten Jahres gewesen.
Oh, da müssen wir auch noch, wir müssen mal ein
Sommeressen machen, genau. So, ich würde sagen, mit diesen Worten beenden wir jetzt auch unsere gesellige Dreierrunde. Genau, und würde sagen, dass wir nächstes Mal zu 14 unser super Hauptthema rausholen. Damit
da bereite ich mich schon mal drauf vor.
Genau, schön vorbereiten. Hausaufgabe für alle.
Da bin ich echt gespannt drauf.
Ich auch. Und ich würde sagen, tatsächlich, klar ist jetzt das Ende, wer bis hierhin durchgehalten hat, Hut ab. Also so wirklich. Tatsächlich kommt der Podcast aktuell auch gar nicht so schlecht an. Ich schicke euch gleich mal ein paar Statistiken, wenn ihr wollt. Ich würde sagen, weiter
so. Danke. Erstmal danke an euch da draußen.
Genau, die schweigende Mehrheit, danke.
Genau.
Weiter so. Vielen Dank. Euer Support ist unser
Lohn.
Lohn, genau.
Das für euch. Ja, ist ja gut.
Und das Gegenteil von euer Hass hält mich am Leben, ne? Das ist so.
Genau. Und damit habe ich es eigentlich von meiner Seite aus alles gesagt und ich sag schon mal tschüss.
Ja.
Ich schließe mich an. Ich sage auch tschüss in diesem Sinne.
Auf Wiederhören. Tschüss.